Dann sagt dir auch jeder, dass du scheiße warst.
Und dann hast du eine Innenkabine ohne Fenster oder sowas.
Innenkabine ohne Fenster und hockst da zwei Wochen rum und wenn du hochkommst, wirst du noch beschimpft.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann.
Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Sven Hieronymus. Ich würde zuerst den ersten hören. Der kam letzte Woche. Ach ja, und noch was. Das Gespräch wurde weit vor der Corona-Krise aufgenommen. Das heißt, wenn Sven sich auf einen Auftritt bezieht vor vielen Menschen, dann ist das natürlich nicht jetzt jüngst gewesen, sondern eben bevor das alles losging. Und jetzt geht's weiter. German Funny Bones mit Sven Hieronymus.
Der amerikanische Stand-Up-Comedian hat einen Begriff, der nennt sich Killing. I kill today, sagt er, wenn er richtig abgeräumt hat. Was war denn so im Rückblick ein Auftritt, auf den du sehr stolz bist, wo du sagst, da hat irgendwie alles gepasst? Vielleicht auch viele Kollegen haben schon ungewöhnliche Sachen erzählt. Also, dass einfach irgendwie eine Bühnenmagie entstanden ist, die so nur ganz selten gibt.
Also ich muss sagen, jetzt am Samstag in Wörstadt, 450 Leute in der Halle, aber das war unfassbar. Also okay. Das war unfassbar, die Leute hatten so einen Bock. Und ich kam da raus und die haben mich echt gefeiert, als ob ich Robbie Williams wäre. Also
ja, aber du musst fairerweise sagen, du siehst ja auch sehr ähnlich aus. Ja, genau. Ich habe auch, als ich diese Werbung für dieses Weihnachtsalbum gesehen habe, ich dachte, das ist doch der Hieronymus.
Ist dasselbe Team.
Ja, ja. Und dann habe ich erst gesehen, es ist der Robbie.
Also die haben mich abgefeiert von Anfang an und hatten einen riesen Spaß und haben gefeiert und Party gemacht. Und ich meine, das kennst du ja auch. Also ich bin 2 Stunden gesurft. Wenn du quasi aus der Pause sagst, ich will jetzt raus. Ich will die jetzt fertig machen in der zweiten Hälfte. Weißt du so? Jetzt habe ich mir die zurechtgelegt. Und das war so geil. Und das war so, wo ich einfach sage, dafür machst du das. Das sind so, weil am Abend davor habe ich in Mannheim gespielt. Das war auch ausverkauft. Aber da ist es nicht entstanden. Also das ist einfach nicht, ich weiß nicht, ob es an mir lag, ob es am Publikum.
Du kannst es, glaube ich, nie so genau sagen. Es bestätigt nur ein bisschen meine Regel oder meine Theorie, dass so ein Abend immer ein Dialog ist. Das Publikum ist immer mitverantwortlich ein Stück weit
natürlich. Dafür,
wie so ein Abend läuft. Natürlich, die haben bezahlt und du hast einen Job, du musst dir das erfüllen. Aber das Publikum ist zu einem entscheidenden Teil mitverantwortlich dafür, wie gut oder wie schlecht ein Abend verläuft.
Spielst du oft in der Pfalz?
Auch, ja. Also ich spiele ja überall, wo man mich lässt.
Also ich muss sagen, gut, ich spiele ja quasi nur in RPR1-Gebiet, muss man mal dazu sagen. Alles, sobald RPR1 aufhört, höre auch ich auf. Also es ist echt schon frustrierend, du spielst quasi 2 Orte weiter, 500er Halle ausverkauft und 2 Orte weiter kommen dann 30. So, also das ist einfach so.
Weil, ja, aber das ist etwas, was glaube ich jeder irgendwie, das ist bei mir.
Aber das ist ja eine Art
und Weise. Du hast Bereiche von Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, funktioniert es da sehr gut. Ich meine jetzt gar hier, Mainz und Umgebung, Homebase und sowas, ja. Keine Frage. Aber dann hast du auch immer so Bereiche, wo es nicht so läuft. Das ist, glaube ich, ganz normal.
Aber mir ist ja wirklich tatsächlich nur dieses Rheinland-Pfalz. Ich sag mal, bis Aschaffenburg, Köln ist bei mir schon ganz schwierig.
Bonn und würdest du es auch regional verorten, dass wie gut es funktioniert auf der Bühne?
Definitiv. Also ich muss sagen, da ist das
Weil geilste, da gibt's ja auch wildeste Theorien.
Geilste Publikum ist die Pfalz. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Das geilste Publikum ist die Pfalz, weil die haben immer totalen Bock. Mhm. Die sind laut, die haben keine Hemmungen zu lachen, die haben, ich sag jetzt mal ganz bewusst, gar nicht abwertend gemeint, immer schon vorher 3, 4 Schuppe gepetzt. Und die kommen und haben richtig Bock. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr in Zweibrücken gespielt, 620 ausverkauft, da in der Halle. Da kommst du raus, da fliegt die Deck weg. Und die sitzen da schon mit so einem Grinsen im Gesicht und haben also unter dem Motto, hab ich jetzt Bock, den Rocker zu sehen? Und dann lache ich
auf 2 Stunden. Das kann natürlich auch sein, dass das sprachlich, das Idiom, das Mainz-Idiom.
Ja, das kann schon sein, obwohl ich reuhessisch spreche und die babbel ja felsisch.
Das schon, aber ich glaube, es gibt da eine Verwandtschaft, wo das schneller ins Herz reingeht, als wenn du beispielsweise in Bayern spielst. Ich weiß nicht, wie es ist.
Ich habe nie in Bayern gespielt. Also in Aschaffenburg noch, aber das ist ja eigentlich kein Bayern mehr.
Ich habe immer schon auch in München und sowas schöne Auftritte gehabt. Nur du weißt, ich spiele nicht ganz so breit. Also ich babble ja auf der Bühne manchmal auch so ein bisschen wo es halt irgendwie passt. Und du musst halt gucken, dass die Leute dich noch verstehen. Das ist halt irgendwie wichtig.
Das habe ich auf der AIDA regelmäßig.
Eine sprachliche Grenze vielleicht auch irgendwie ist. Ja?
Das habe ich auf der AIDA, da habe ich ja auch schon öfter mal den Spruch gehört, ich habe mir alles verstanden, aber der Dialekt fand ich geil.
Man muss jetzt dazu sagen, nicht auf der AIDA, dass du irgendwie da privat bist und lustige Dinge erzählst, sondern du bist dort im Bordprogramm
engagiert. Ich bin engagiert als Comedian auf dem Schiff, genau.
In diesen riesigen Theatern, die da haben.
Ja, die musst du aber auch, das ist eine Herausforderung, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Es kommt ja auch da total gemischtes Publikum. die jetzt erstmal da sind, weil sie an dem Abend vielleicht nichts Besseres vorhaben.
Das ist ganz wichtig, weil es halt auch nichts anderes gibt.
Genau. Und dann musst du die halt überzeugen, weil das ist so ähnlich wie bei einer Gala. Ja, die wollen so halb, sag ich mal, vielleicht noch, sind so eher ein bisschen offener, weil sie sich amüsieren wollen, aber die musst du kriegen.
Ja, AIDA ist, was viele, ich glaube, viele Kollegen unterschätzen das. Als ich angefangen habe auf der AIDA, da hatten die nur 3 Schiffe. Das heißt, da bist du vorher noch getestet worden von AIDA Entertainment, ob du quasi diesen Live in Quatsch
kommst. Ist das nicht immer noch so, dass die sehr streng drauf gucken, was da passiert? Und
das Gefühl habe ich nicht mehr, weil die so viele Schiffe haben und so viele Wochen belegen müssen, dass ich sage jetzt mal wirklich tatsächlich, klingt jetzt vielleicht arrogant, aber da Kollegen spielen, die es einfach nicht können.
Okay.
Weil man darf das nicht unterschätzen. Das ist eine völlig andere Spielsituation. Es ist niemand wegen dir da. Mhm. Die sind einfach nur da, weil es sonst nichts anderes gibt. Und die gucken sich das 5 Minuten an. Und wenn du die in 5 Minuten nicht hast, egal mit was, dann gehen die. Mhm. Und da gibt es schon einige Kollegen, die das Theater komplett leer gespielt haben. Oder die dann wirklich eine halbe Stunde lang nur ausgepfiffen wurden vom Publikum. Mhm. Die dann sich wirklich 2 Wochen in der Innenkabine aufhalten mussten, weil egal wo sie hinkamen, die Leute gepfiffen. Du kommst ja nicht weg. Ich meine, wenn wir abends, egal wo wir spielen, abkacken, dann sind wir am nächsten Tag woanders. Da hockst du auf dem Schiff fest, Alter, wenn du da abkackst. Also der erste Auftritt auf der AIDA ist immer so entscheidend. Der entscheidet über den weiteren Verlauf deiner Reise. Mhm. Weil wenn dich alle scheiße finden, ja, das ist echt kacke, Alter. Dann finden dich 1000 Leute auf dem Schiff oder 2 oder 3000 scheiße. Alter. Und dann sagt dir auch jeder, dass du scheiße warst.
Und dann hast du eine Innenkabine ohne Fenster oder sowas.
Innenkabine ohne Fenster und hockst da 2 Wochen rum und wenn du hochkommst, wirst du noch beschimpft. Also das ist mir noch nicht passiert, aber ich sag, da bin ich vom ersten Auftritt auf der AIDA immer
der Walk of Shame zum Buffet.
Ja.
Das ist die Sau.
Ja, das ist wirklich so.
Du hast nicht lustig.
Ja, die Leute sind so. Ich meine, ich habe es persönlich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist ja natürlich, dass die Leute das total geil finden und mich dann immer voll labern. Aber das ist mir 1000 Mal lieber, wenn jemand kommt und sagt, fand ich übrigens total witzig gestern Abend, gäbe, ich kannte sie gar nicht und so. 1000 Mal lieber, als wenn jemand sagt, sag mal, was, bist du der Lutscher von gestern Abend?
Ja, aber es ist ja wohl auch so, dass dann hinterher du auch bei deinen Soloshows durchaus auch Leute hast, die dich auf der AIDA gesehen haben und dann dezidiert deswegen zu dir kommen. Oder ist das?
Das ist weniger geworden. Ich muss sagen, was ganz viel geworden ist, sind Metalheads.
Okay.
Ich habe jetzt immer mehr Bube mit Motorhead oder Maiden-Shirts zwischen Rockertreff irgendwie, die irgendwie kommen.
Eine alte Regel meines Technikers, mit Motorhead-T-Shirt bist du immer gut angezogen.
Genau.
Ja, das.
Und ich hab ja live mein Motorhead-T-Shirt auch an. Das ist ja meine Bühnenperformance. Ist ja auch ein Programm mit drin, das T-Shirt, wird ja auch im Programm erwähnt. Nee, also AIDA darf man nicht unterschätzen. Du musst die Leute tatsächlich da abholen, wo sie sind. Mhm. Die sind im Urlaub und sie interessieren sich einen Scheiß für dich. Und ich gehe halt erstmal raus und nehme den Leuten erstmal die Power raus. Ich sage, ja, ich weiß, was ihr denkt, boah, ist der hässlich. Wie kann sich dann so ein langhaariger Penner so eine Reise leisten? So. Und dann lachen die schon immer, weil ich über ihre eigenen Vorurteile spreche. Und dann mache ich ein paar Nummern über mich und mein Gesicht und dann finden die mich schon mal nett.
Na, es ist vor allem auch, was du machst, das ist ja auch ganz klassisch, dass man erstmal zeigt, man kann auch über sich selber lachen. Also man nimmt sich selber nicht so ernst. Das finde ich ja immer, macht einen auf der Bühne einen sympathischen Eindruck, wenn ich mitkriege, der ist da nicht irgendwie bierernst von sich selbst eingenommen, sondern kann auch über sich selber Witze machen. Das ist immer schon mal ein gutes Feature, was ein Comedian mitbringt. Ich finde es immer schwierig, wenn du jemandem anmerkst, dass er sich gerne über alles andere auslässt, aber er sich selber halt ausspart beim Humor. Ich hau mich ja auch in die Pfanne.
Leute, Leute sind auch ganz empfindlich. Man darf das Publikum nicht unterschätzen. Sie sind ganz empfindlich.
Ja.
Also ich habe ja seit 3 Soloprogrammen immer diesen Running Gag, dass bei mir immer das Telefon klingelt. Mhm. Meistens ist meine Tochter dran oder ist mein Sohn dran, meine Familie. Das ist für mich so ein Running
Gag. Mit Einspielungen, die dann...
mit Einspielungen und so weiter. Also, oder auch ohne Einspielungen. Ich spiele das halt quasi nur am Telefon. Viele Leute glauben ja tatsächlich, dass die Leute anrufen, aber das mag ja...
Lass es glauben, ist alles gut.
Es kamen Leute echt zu mir und sagen, man nervt dich, da sind das ständig der Tochter anruft. Ja. Also warum nimmst du das Handy mit auf die Bühne? Und das finde ich auch so ein Stilmittel, was wirklich schön ist. Und wo haben wir jetzt stehen geblieben? Ich wollte was ganz anderes sagen. Ich wollte das Stilmittel.
Es ging darum, dass ich es wichtig finde, dass man über sich selber.
Ach so, ja genau. Und dann habe ich eine Stelle, wo meine Tochter anruft, ich mich total drüber aufreg und sag nur, oh, ist die blöd. Ey, die ist so blöd, die kann nix, die kann überhaupt gar nichts. Und du merkst, wie das Publikum unruhig wird. Mhm. Obwohl ich dir ja vorher schon alle in das Engel gestellt habe, aber nach dem Motto, so spricht man nicht über sein Kind. Weißt
ja,
du?
Ja.
Und ich sag, oh, die ist so blöd, die kann nix, die kann gar nichts. Und mich schon aufrecht, die kann gar nichts. Und dann eine Pause machen, Publikum sagt, was hast du von mir? Mhm. Und dann schmeißen die sich weg und dann hast du das Ganze aufgelöst. Also da merke ich immer, wie empfindlich ein Publikum ist. Auch wenn ich über meine Frau dann herziehe, aber am Schluss dann doch immer ich der Depp sein muss. Du kannst dich immer über andere lustig machen, aber du musst der Depp sein am Schluss. Und ich bin der am Schluss der Depp. Also ich löse immer alles am Schluss auf, dass egal wie ich vorher meine Familie geschenkt habe, ich trotzdem der Idiot daheim bin.
Das ist aber auch ein klassisch deutsches Phänomen, dass es so gewisse Tabubereiche noch gibt auf der Bühne und da gehört das Kind dazu. Also wenn du über Kinder sprichst, ist es immer ein sehr sensibles Thema. Mhm. Und weibliche Kolleginnen haben mir gesagt, dass es bei ihnen noch schwieriger ist. Also dass so das Publikum,
wenn eine dieses Frau, Mutterding noch kommt,
weil eine Frau über Kinder spricht, ist es noch sensibler. Und wenn du dir dann Programme aus Amerika oder gerade aus England anguckst, die ja überhaupt keine, er hat eben kein Pipi gemacht, sondern hat mir neu eingeschenkt, nee, dass man das jetzt hier so denkt. Und dass das nicht so ist, dass das Tabu, dass man da irgendwie so ein bisschen offener ist, aber hier wird so direkt zugemacht, oh Gott, das darf der das sagen über seine Tochter und man muss es sozusagen dann auflösen.
Ja, was? Die Leute fragen ja auch nach der Show, weiß denn ihre Tochter, was sie da machen?
Ja.
Und ich denke, was ist denn das für eine Frage?
Natürlich. Ja, und da kommt das Zweite hinzu, dass die immer glauben, dass alles, was du auf der Bühne erzählst, 100% authentisch ist und genauso passiert und dass es überhaupt nicht überhöht. Also natürlich, alles ist überhöht, stilisiert. Es ist ja letzten Endes nicht das 1:1, das, oder?
Boah, bei mir. Also nee, ganz im Ernst, also. Ich hab,
machst du mir gerade ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin.
Aber. Nein, es ist tatsächlich so. Ich habe in diesem aktuellen Soloprogramm, also ich habe jetzt, das ist ganz viel Wahrheit mit drin. Das sind wirklich Geschichten, die ich noch nicht mal überhöht oder ich konnte die gar nicht comedy-mäßig schreiben, weil die waren schon Comedy von meinen Kindern.
Mhm, okay.
Und ich erzähle die dann tatsächlich so, wie die sind. Und ich habe jetzt auch, eine neue Nummer von meinem Sohn, die Sensation. Und ich habe ja dann tatsächlich als Zugabe eine Originalsprach-WhatsApp meiner Tochter, die sie mir geschickt hat.
Mhm. Wenn ich es mir richtig verstanden habe, auch in ihrem neuen Programm thematisieren wird.
Nee, das thematisiert sie nicht.
Nein,
okay. Das thematisiert sie nicht. Sie thematisiert natürlich, warum sie auf der Bühne steht und dass sie gezwungen wurde von mir.
Okay.
Und was für ein komischen Haus sie groß geworden ist und so weiter und so fort. Aber es erzählt sie ganz süß und ganz lustig. Und das ist auch so, dass die Leute irgendwie sagen so, ja, also, weiß ihre, erstmal glauben die, das wäre fake. Ich sage, Leute, das kann ich nicht faken. Also sowas kann man nicht faken. Weil das ist so sensationell schlecht, was meine Tochter da erzählt hat. Die hat mir eine Sprach-WhatsApp geschickt und ich habe da in der Probe bei den Bumschachs gesessen, habe mir das angehört. Und irgendwann war Totenstille und alle so, was war denn das jetzt? Sag ich, das war jetzt gerade meine Tochter, warum? Lass nochmal laufen. Und dann haben wir das nochmal laufen lassen und haben uns alle sechs weggeschmissen. Und dann fragt mich der Gitarrist, ist das ein neues Programm? Sag ich, nee, aber jetzt. Du hast recht, das ist eine geile Zugabe. Mhm. Weil es ja so wieder bei mir um die Familie geht und dann löse ich das am Schluss so schön auf und dann habe ich gesagt, Lea, kann ich das haben? Und dann hat sie gesagt, nicht so. Sag ich, hör dir das mal an, das ist total witzig. Und dann hat sie es angehört und gesagt, oh, das ist aber richtig blöd. Sag ich, ja, das ist richtig blöd.
Aber das spricht für deine Tochter, dass sie die Größe hat. Und das zeigt auch, dass der Weg richtig
ist. Sie liebt die Nummer. Sie liebt ja diese.
Für sich, für weil sie, sagt, sie das über Highlight. Sich selber lachen kann.
Ja. Sie sagt, es ist Highlight im Programm.
Und das ist ja auch, sagen wir mal, für die junge Leute nicht mehr selbstverständlich. In Zeiten heute, wo es nur darum geht, gut wegzukommen in sozialen Netzwerken und unter Freunden und so weiter und so fort.
Das ist mit ein Hauptthema in ihrem Programm, dass sie genau darüber erzählt. Sie erzählt, wie toll man sich quasi in Facebook immer darstellt und wie eigentlich die Realität ist, also wie die Realität für sie ist. Sie erzählt dann, wie sie mit hochhackigen Schuhen, sie kann nicht in hochhackigen Schuhen laufen, sie konnte es noch nie setzen, ich werde es auch nicht mehr lernen, aber ich versuche es immer wieder, weil sie angeblich sexy sein soll. Und dann erzählt sie, wie sie halt in der Disco dann völlig versagt mit den hochhackigen Schuhen, was ihr da schon alles passiert ist. Und dann erzählt sie, die Instagram-Bilder, wie die tatsächlich entstehen und was man da vorher alles für machen muss. Und ich glaube, das macht auch die jungen Leute, finden das total geil. Das macht sie aber auf ihre eigenen Kosten. Also sie ist der Idiot. Und das ist ganz wichtig. Und das war sie schon als ganz junger Mensch. Also so, als sie, sagen wir mal, so 10, 11, 12 war, haben ihre Freundinnen immer gesagt, die Lea ist anders. Die Lea erzählt Sachen, die würden wir uns nie trauen, wo sie so versagt hat. Meine Tochter erzählt Geschichten, die kannst du nicht ausdenken. Die kommt irgendwann, also es ist unfassbar, das ist meine Tochter. Da war die 18, 19, 19, weil die hat einen Führerschein gehabt. Kommt ihr heim, klopft unter dem Büro mit so einem Grinsen und sagt, Papa, sag ich, was, kann ich mal was erzählen? Sag ich, ja, was denn? Ich war gerade wieder richtig doof. Und da weiß ich schon, es wird richtig gut. Sag ich, was ist denn los? Ich war doch beim Hautarzt, beim Clemens Bessler. Sag ich, ja. Ja, da haben wir das Screening gemacht mit den Leberflecken. Ich so, ja. Ja, und dann hat er gesagt, ich soll mich nochmal hinlegen. Und er hat gesagt, ja. Ja, dann habe ich mich hingelegt. Ich sage, ja. Und dann hat er mich gesucht. Ich so, hä? Und dann hat sich meine Tochter, weil sie die Liege nicht gesehen hat, quasi hinter seinen Schreibtisch auf den Fußboden gelegt. Und der Gäste hockt da und hat gesagt, na, dann hat er immer so gerufen, Lea, Lea. Und hat die nicht mehr gesehen, weil die hinterm Schreibtisch auf dem Fußboden lag. Lea, Lea. Und sie dann irgendwann, ja, ich lieg hier. Und er guckt so und sagt, und hat sie, dann hat er nur noch gelacht. Hat sie gesagt, er konnte überhaupt nicht mehr, die hat sich nur noch weggefragt, was machst du da? Also sie haben doch gesagt, dann hat ihm im Bikini, also in Unterwäsche auf dem Fußboden gelegt. Und er hat sich bepisst, er hat gesagt, ich mach den Job schon so lange, noch nie jemand hat sich jemand auf den Fußboden gelegt. Warum legst du dich nicht auf die Liege? Und meine Tochter, ich hab's ja nicht gesehen. Und dann erzählt die das und dann läuft ja schon selbst vor Lache die Tränen runter, weil sie sagt, ich bin schon doof.
Ja.
Aber ich sag, Lea, aber dadurch, dass du das erzählst und so schön erzählst, ist es lustig.
Ja, klar.
Dann ist es auch nicht peinlich. Das ist ja immer dieser Weg, wo die Leute sagen, das würde ich nicht machen, das ist mir, ist das ihrer Tochter nicht peinlich? Sag ich, nee, weil es ist nicht peinlich, es ist lustig, es ist Leben. Mhm. Das Leben ist lustig. Ich sage mir zu Leuten, jetzt mal ganz im Ernst, von 100% verliert ihr 90. 10% gewinnst du, 90% verlierst du jeden Tag. Stößt dir den Fuß, haast dir den Kopf. Weißt du, das läuft falsch, das läuft schief. Wir tun ja immer so, als ob wir alle Winner wären. Wir sind alle Loser. Wenn du mal gewinnst, bist du ganz weit vorne. Aber das alltägliche Leben ist doch ein einziger Loser-Kram, oder? Das, warum soll ich mich da schämen?
Da sind wir im Prinzip schon direkt beim nächsten Punkt. Humoranatomie, was findest du lustig? Also wenn ich das jetzt alles so rekapituliere, was du erzählt hast, ist es doch der Alltag, der für dich
Alltag.
So...
Alltagsgeschichten. Ich habe gestern wieder eine Geschichte gehört. Hab ich mich schon weggeschmissen. Mein Gitarrist hat Geburtstag gehabt und die haben einen Teich. Und da kam immer die Reiher und haben die Goldfische geklaut.
Ja.
Und dann hat sie zu ihm gesagt, das nächste Mal, wenn der Reiher kommt, dann nimmst du, der hat so Pumpgun, weißt du, mit so Plastikdinger, und dann schießt du auf den Reiher. Und dann sagt er irgendwann, ist er, dann hat er mittags hingelegt.
Ich weiß nicht, ob es legal ist, aber.
Was?
Ich weiß nicht, ob es legal ist.
Nein, ist nicht legal. Es ist auch nicht legal. Aber sie mussten es machen, weil sie die Fische waren.
Klar.
Und dann ist sie aber, also er hat dann gepennt und sie hat in der Zeit so einen Plastikreiher gekauft, um die abzuweiten. Die immer, wenn da ein Reiher steht, kommt kein zweiter hin.
Okay.
So, und dann stellt die den da hin und geht irgendwie zurück ins Haus und er wird wach. Sieht den Plastikreiher, hat die Brille nicht auf, nimmt die Pumpgun und zerschießt das komplette Ding. Und sie kommt immer raus und sagt, was machst du da? Oh, ich schieß den scheiß Reiher kaputt. Dann sagt sie, das ist aus Plastik, du Vollidiot. Dann hat er noch gesagt, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil der hat sich gar nicht bewegt und die Kugeln sind alle abgeprallt. Und dann habe ich den Reiher gesehen, wie der dann völlig zerschossen da in diesem Teich drin steht mit lauter Löcher drin. Da habe ich erst mal eine halbe Stunde lang mich weggeschmissen. Ich hab gesagt, sag mal, Holger, ich sehe dich, weißt du, mit zäh Weizen im Kopf, ohne Brille.
Der Reiher-Rambo. Ja.
Und darüber habe ich mich gestern eine halbe Stunde lang bepisst. Weil das ist so geil, das finde ich so witzig. Ich mag Situationskomik. Deshalb sage ich ja, eigentlich alles, was ich erzähle, habe ich erlebt. Ich habe auch im letzten Soloprogramm hatte ich eine Nummer, wo ich mit meinen Fußballjungs weggefahren bin. Natürlich war die am Schluss völlig überzogen, aber es war tatsächlich so. Ich war das erste Mal in so einem Sauerland-Sternhotel mit Fußballjungs, wo dann halt wirklich auch nur Kegelclubs waren und irgendwelche, da war zum Beispiel eine Frauengruppe, das waren 12 Weiber, die sind jeden Tag als Cindy aus Marzahn rumgelaufen, mit so rosa Plüschdinger und blau, weißt du, also, und die wollten irgendwie, weiß ich, die wollten Anschluss, ich hab nur gedacht, aber doch nicht so.
Weißt du, so. Also das Leben schreibt sozusagen, also dieser platte Spruch, das Leben schreibt die besten Geschichten,
ja.
Und wie arbeitest du, wenn du ein Programm hast? Bist du so Sammler? Schreibst du das alles auf? Oder hast du irgendwie einen Premierentermin und sagst, so, und jetzt setze ich mich mal hin und ich denke mal nach, was ich so erlebt habe?
Na gut, ich habe einen großen Vorteil. Dadurch, dass ich ja täglich oder wöchentlich für RPR 1 schreiben muss, sind natürlich viele Nummern, die ich erlebe, werden natürlich direkt verarbeitet. Die Reihennummer kommt natürlich auch logisch, weil die einfach großartig ist. Und dadurch habe ich unheimlich viel Material. Ich habe unheimlich viel Material liegen und dann kommt, ich sage erstmal Solo-Programm.
Aber Bekannte und Verwandte müssen immer Angst haben, im Radio zu landen.
Immer. Deshalb kriege ich auch viele Sachen nicht mehr erzählt. Ja. Es ist tatsächlich so. Es war ja letztens auch total witzig. Da habe ich meinen Heizungsfuzzi angerufen und gesagt, hör mal zu, ich müsste, also stimmt tatsächlich, ihr baut jetzt um. Ich so, woher weißt du das? Hast du doch mal im Radio erzählt. Ich habe nur gedacht, ey, pass auf, wenn das wirklich stimmt, ruft der mich gleich an, weil der irgendwas in der Heizung machen will. Und so war es tatsächlich. Da rufe ich meinen Heizungsfuzzi an, der sagt, ja, ich habe schon mitbekommen, dass du umbaust. Ja. Aber das macht sie auch so ehrlich irgendwie. Das macht sie auch so schön. Und dann habe ich wirklich so Letztes Mal war es tatsächlich, beim letzten Solo-Programm hatte ich 120 Seiten Material.
Die du generiert hattest aus deinen täglichen Glossen.
Aus den täglichen RPR1-Nummern, genau. Und da habe ich gesagt, okay, was ist das Thema? Thema ist, meine Tochter zieht aus, mein Sohn wohnt noch zu Hause und schafft nichts. Was ja wirklich auch so war. Mhm. Also durchs Abi gefallen, das volle Programm. Und meine Tochter ist ausgezogen. Das ist ein Thema. Das nächste Thema ist ganz klar, meine Frau und ich alleine zu Hause. Mhm. Letzte Kind hat Fell. Mhm. Also die Kinder waren ja natürlich draußen, war ja der Hund schon da, mhm, damit sie was zum Kümmern hat. Mhm. Und das wird jetzt so die nächste Geschichte sein. Also das Zusammenleben mit meiner Frau, mit Hund und ohne Hund. Und na klar bin ich wieder der Depp. Und da sind ja auch ganz viele Geschichten auch schon entstanden. Dann kommt der Umbau mit rein. Und so entsteht ein Soloprogramm. Und dann füge ich das irgendwie zusammen. Und dann denke ich, ach, das ist doch irgendwie ganz witzig. Und dann setze ich mich hin. Dann fällt mir manchmal auch sogar noch was Witziges ein. So ab und zu. Aber es ist
soll es ja geben, ne, dass man einfach mal...
Ich war gestern auf dem Geburtstag und ich weiß gar nicht, ich habe mich einfach nur mit so drei Leuten unterhalten. Mit so einer super, angeblich super geilen Sängerin, die übrigens auch sehr hübsch war. Aber egal. Gut, das macht es einfacher, da stehen zu bleiben, sagen wir mal so.
Sven, Gentleman alter Schule.
Ja, also ich dachte halt, gut, wenn man gut aussieht, bleibt man auch mal stehen. Das gehört sich auch so. Weißt? Ja, ja. Und dann haben wir uns irgendwie so anderthalb Stunden haben wir halt so gebabbelt über Musik und Kram und tralala. Und dann hat die mir gestern Abend geschrieben, danke für diesen wunderschönen Tag. Meine Bauchmuskeln tun weh. Du bist ein unfassbar geiler Entertainer. Und ich dachte so, okay, aber wir haben uns doch eigentlich nur unterhalten. Also gut, ich sag mal, 80% der Unterhaltung waren wahrscheinlich aus meinem Munde. Aber dann habe ich gedacht, okay, wenn die das schon als Entertainment wahrnimmt, wenn ich ihr einfach so aus meinem Leben erzähle.
Dann weißt du zwei Dinge, es war originell und lustig und ich habe vielleicht ein bisschen Fehler erzählt.
Das mache ich eh zu oft. Ich erzähle manchmal zu viel Privates.
Oh, heute finde ich es gut, du.
Ja. Nee, das ist tatsächlich so, aber ich habe da auch keine Hemmung, meine Familie weiß das ja auch. Und ich habe auch keine Hemmung, Sachen privat zu erzählen, warum auch. Also das ist irgendwie so, die Leute sollen das ja auch glauben, die Leute glauben das ja auch. Also die Leute sagen ja, nein, ich glaube dir das, die Geschichten. Und auch diese Zugabe mit meiner Tochter, die meisten glauben das. Da kommen die wenigsten sagen, ist das gefaked? Sag ich, Leute, ich kann das doch nicht faken. Vor allem ist da noch der Kevin, ihr Ex-Freund dann mit drin, der im Hintergrund noch was sagt. Sag ich, wie soll ich das einfaken? Also das geht einfach nicht. Das mache ich auch nicht, das ist auch doof. Belügt die Leute nicht.
Wir kommen zu einem wunderbaren Punkt, auf den ich mich immer sehr freue, das Humorkunstwerk. Du hast gesagt, was du dir aussuchen möchtest. Was ist für dich das Größte in der Comedy und Kabarett und Lustigkeitsgeschichte? Über was möchtest du sprechen? Du hast einfach nur gesagt, Badesalz. Es geht noch nicht mal um ein gewisses Programm, sondern es geht wirklich um das Gesamtwerk von Badesalz. Wer Badesalz nicht kennt, gut, wer kennt Badesalz nicht? Henny Nachtsheim und Gerd Knebel heißen die beiden, sind unterwegs seit 1980. Und 85 war so, dass sie so auf den Plan gekommen sind mit einem Programm, das ich nach wie vor noch unfassbar lustig finde.
Super Dong Dong.
Das Super Dong Dong.
Unfassbar.
Das ist unfassbar. Der absolute Hammer.
Unfassbar.
Ich muss einen Schritt noch zurück. Die beiden haben natürlich Bühnenerfahrung in der Musik, in Bands. Das verbindet sie auch mit dir. Das fand ich ganz spannend.
Dass Flatsch und Rodger Monotones, ja.
Henny war bei den Rodger Monotones und Gerd Knebel bei Flatsch. Und da haben sie gespielt, haben sich irgendwie kennengelernt. Es gab ja immer auch so ein bisschen so Zusammenarbeiten. Der Gerd hat dann zum Beispiel bei Erbarme zu spät die Hesse komme, hat er mitgesungen und gerappt. Und Henny mit Sicherheit auch irgendwann mit ihm. Und dann haben die gemerkt, sie verstehen sich. So humoristisch auf so einer...
Haben Backstage gehockt und haben dummes Zeug gebabbelt. So war es bei Mundschul ja auch.
Wunderbar funktioniert. Genau. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir das Badesalztheater. Und irgendwann haben sie das Theater gestrichen, da war nur noch Badesalz. Und das war für mich vor allem jemand, der hier aus der Region kommt und die sprechen ja so ähnlich wie wir. Also ja. Der Dialekt ist sich ja sehr, sehr ähnlich. War das auf einmal Comedy in unserer Sprache und das war legendär. Es gab keinen, der nicht Badesalz-Sprüche rezitiert hat. Redewendungen sind ins Normale. Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, klar.
Da brauchen wir gar nicht.
Klar.
Lauter solche, Wurst mag ich nicht.
Ja,
lauter
ja.
Solche
wo Geschichten. Ich war.
Ja, wo noch gesagt, warum war. Ja, ja. Ja. Lauter solche Geschichten.
Baba.
Ja, du bist jetzt 42 Jahre Elektroingenieur.
Ja, das kennt jeder.
Das war einfach wirklich eine Comedy-Revolution, die auf einmal da war. Weil vorher gab es natürlich Otto Walkes, gab es Jürgen von der Lippe, gab es. Aber da kamen welche, die haben so gesprochen wie wir. Und das war wahrscheinlich dann auch für dich der Hammer. Einfach.
Ja, es war aber auch tatsächlich, das habe ich ja vorhin schon mal angeschaut. Ich fand, die Gags waren gar nicht wichtig. Die Gags waren überhaupt nicht wichtig. Es war ganz selten mal, wo wirklich ein richtig guter Gag drin war. Es ging einfach die Sprache, dass es diese Umgangssprache war, die du nehmen konntest. Auch der Hesse James, weißt du, oh, läuft mein Blut aus dem Ohr.
Ja.
Also das war ja das Lustige. Es war ja nicht so, dass die auf den Gag hingearbeitet haben, die sich am Schluss der Risse hat.
Es waren immer Geschichten. die dadurch gewonnen haben, dass sie zwei absurde Charaktere geschaffen haben, die in irgendeiner Situation, und sie haben ganz viel Alltagssituationen.
Genau.
Die Unterhaltung an der Kasse. Hey, sag mal, da hast du den Film gesehen.
Oh, der Dr. Seiler, gell?
Ja, und der Seiler, der war so lustig, hat er gesagt, und tschüss.
Ja, genau,
und, tschüss. Also lauter so Sachen, die du auch nachvollziehen konntest, wo du gesagt hast, ja, sowas habe ich auch schon mal erlebt.
Und, das
und die haben es komplett auf 12 gedreht. Also diese ganze absurde Situation, dass sich zwei Menschen an der Kasse unterhalten, die nicht wissen, was komisch ist und schon den geringsten Witz auf einmal als total lustig empfinden. Das Seiler, der Herr Seiler, der eigentlich nichts sagt als und tschüss und schau mal mal. Und das finden sie total lustig.
Und tschüss,
ja, ja genau. Und das ist die Komik, die du gar nicht richtig beschreiben kannst. Ich glaube, wenn du sagen müsstest, was ist das Lustige, dann ist es eigentlich das Gesamtpaket. Es sind nicht die wie du sagst, die Lines, nicht die Pointen.
Nein.
Sondern
du hast über Sachen gelacht, über die wahrscheinlich wer Badesalz nicht verstanden hat. Ich habe zum Beispiel mich weggeschmissen bei Richie in Headbanger. Was kosten das Päckche Soldaten?
Ja, ja.
Das Päckche Soldaten.
Das kostet das Lederkrokodil. Ja. Nimm die Finger weg von der Handtasche. Also, und es ist auch ganz schwer, jemandem, wenn ein Außerirdischer kommen würde und würde von dir verlangen, dass du ihm Badesalz erklärst, es wäre sehr schwierig, glaube ich. Ich glaube, es ist was du erleben musst, was du nicht so wirklich, es ist nicht was du nacherzählen kannst.
Ich finde, sie haben etwas geschaffen, was vorher keiner geschafft hat. Otto war super, keine Frage. Aber Otto hatte nichts, was du in deinen Alltag integrieren konntest. Und es ging doch, glaube ich, uns allen so, dass du, wenn du dann, also du hast Badesalz gekannt und gehört und kamst dann selbst in so private Situationen, wo du immer an diese Nummern denken musstest. Mhm. Wie an eine Kasse jetzt im Supermarkt. Ja, ja. Wenn die, dann sagt die wirklich so, oh, oh, oh. Ja. Und du denkst sofort, oh, der Seiler. Und ja, dann hast du nur zu deinen Jungs gesagt, oh, der Herr Seiler. Und alle wussten Bescheid, haben sich weggeschmissen.
Ja.
Dieses in den Alltag übernehmen, das ist ja was Besseres.
Oder der Hazy James, das war ja auch ja, dann eine feste Figur. Jemand, der viel babbelt und dir, sag mal, Frikadelle ans Ohr erzählt. Mhm. Das war dann, guck mal, da kommt wieder der Hazy James.
Ja.
Also diese Dinge, die du wirklich, ja, was du sagst, den Weg in die normale Sprache finden.
Und mehr, finde ich, kannst du gar nicht erreichen.
Nein.
Das finde ich so eine großartige Leistung, wenn du eine ganze Generation Sprache beeinflusst hast. Ja. Und das haben sie.
Ja.
Ja, ich meine, ich bin so ein Elektroingenieur, Baba. Das kennt jeder.
Ja.
Das musst du nur anfangen.
Och, was denn,
ja, genau. Och, jo. Ja, genau. Du, wenn du mir nicht hilfst, so, ach jo.
Ah ja, der Robert.
Ja, ja, ja. Und das war einfach alles gereizt. Ja.
Und Chaco, vor allem, wenn zwei
das Leute, kannst du alles so auswendig.
Man merkt es jetzt auch gerade, wenn zwei Leute zusammensitzen, die Badesalz kennen, reicht es eigentlich, kurze Wörter einfach nur sich hin und her zu werfen. Und jeder weiß letztlich, was gemeint ist. Alle anderen hängen sich einen Wunderbeutel um und fragen sich, was genau erzählen die da gerade?
Ja.
Und das ist schon...
Vogler, du Arschloch.
Also man kann es wirklich nur empfehlen, sich da einfach auch mal reinzuhören. Die haben jetzt diese wunderbare CD-Box mit allen CDs, die sie jemals hatten. Kann man kaufen, das Gesamtwerk. Es gibt eine App, eine Badesalz-App,
ja, genau,
für alle Lebenslagen.
Genau.
Kannst du dann hier
großartig.
Einfach auf den Button drücken und dann heißt es, glauben Sie wirklich, dass das Richtige für Sie ist?
Ja.
Solche Sachen kannst du abspielen.
Hey, die Nummer mit den, es muss terminiert sein, wenn ich mal die Schwimmbäder aufmache.
Ich war jetzt gerade, wo du es gerade sagst, ist, das ist so übergegangen bei den Fans in Fleisch und Blut. Ich war bei ihrem neuen Programm, Kaxi Dudes, heißt es.
Mhm.
Super Programm, also kann ich nur empfehlen, wirklich hingehen. Und da haben sie eine Stelle, wo es um was völlig anderes geht. Und dann sagt Henny, und ich mach das, weil im Mai, und dann sagt das ganze Publikum, die Schwimmbäder wieder aufmache, ja, und das heißt also letzten Endes ist das auch bei den Fans alles so in Fleisch und Blut. Das ist ja wie bei einer Band, wenn du Mick Jagger sagst, I can't get no, dann sagen die Satisfaction, und dass du Satisfaction, das gab's auch eine Nummer,
ja, genau, auch geil, ja.
Und das ist ja wirklich Rock'n'Roll.
Ach, sag
das
doch mal in der Gruppe Busfahrer, da sagen
alle die Jacke aus.
Busfahrer, jetzt zieh die Jacke aus.
Ja.
Da zischt
wie Vorsicht, Busfahrer. Das zischt wie Ampelsack. Ein bisschen wie diese englische Werbung.
Ja, ja.
Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich, es gibt ja viele Sachen, die fand man mal lustig früher. Also auch, wenn ich heute Filme sehe, lustige Filme von, zum Beispiel, auch da mag mir der eine oder andere widersprechen, wenn ich der Rosarote Panther, Peter Sellers und sowas, habe ich mir gekauft, so aus der Nostalgie heraus, hab den geguckt und dachte mir, Gott, das ist natürlich partiell schon, aber das fand ich damals, aber es gibt Dinge, die überdauern, die sind immer noch lustig. Und dieser Sketch, die Volkszählung aus dem Programm, das Super Dong Dong.
Unbezahlbar.
Wo selbst obwohl dieses Phänomen Volkszählung jetzt ja nicht etwas ist, was wir jetzt hier ständig erleben und mitkriegen, das war damals ja hochaktuell, auch hochpolitisch, das Thema Volkszählung, Datenschutz, was auch immer. Aber wenn du dir das heute anguckst, es ist immer noch unfassbar lustig.
Wie
der Volkszähler kommt, dann diese Fragen stellen will und der macht ihn immer besoffener. Eigentlich ja auch, eigentlich so ein Basic-Ding von Comedy, der immer besoffener, einer, der immer besoffener wird. Aber die machen das so großartig und grandios.
Geil gespielt. Die passen auch einfach super zusammen.
Also alleine auch die Namen. Herr Gartmann, ja. Da passt einfach alles.
Die Nummer ist unfassbar. Und
das kann man sich wirklich, kann man nur empfehlen, sich jetzt einfach mal anzugucken.
Oder wo er die Gitarre umhängt und sagt, mein Freund, mein ganzer Stolz, dieser Eierschneider,
der ganz aus Holz.
Ja, das vergisst du nicht.
Ja.
Das ist alles drin, du hast so viele Sachen auch, die, und das fand ich immer so geil.
Das genügt mir nicht.
Ja, genau. Und das fand ich, und das haben wir damals bei den Bumschaks haben wir gedacht, als wir dann angefangen ja auch am, auf die wie hießen die jetzt? Skills? Ne, Skins?
Die Skits.
Skits, die Skits reinzumachen. Ja. Da haben wir uns total an Bandsatz orientiert. Also wir müssen einfach nur irgendwie dumme Stimmen machen und irgendeinen dummen Gag erzählen. Und die Leute haben das geliebt. Als die, der war ja in den 80er, 90ern, da hast du ja immer Badesalz zitiert.
Ja.
Im Freundeskreis. Das war ja immer, das war ja einfach Kult. Also, und das sage ich ja. Das ist was, und das war mir irgendwann bewusst, als ich, kennst du noch, auf HR3, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, als RB1, aber egal. Bei HR3 gab es damals Batman. So eine Comedy-Serie.
Ich bin der Batman.
Mit meiner HR Prima 3. Da war ja nie ein Gag da. Ich kann mich an gar keinen Gag erinnern, aber sobald die kamen, habe ich lauter gemacht, weil ich die Stimmen so geil fand. Mm-hmm. Oh, ich bin der Batman. Und das ist mir, als ich bei RPR eingefangen habe, vor 10 Jahren, und die Radiokomödie gemacht habe.
10 Jahre?
10 Jahre jetzt, ja.
Yes, hast du mal gezählt, wie viele Glossen du gemacht hast?
Man kann es ja hochrechnen.
Und du bist wirklich 365 Tage?
Ja, mittlerweile mache ich nur noch 3-mal die Woche, aber die ersten 8 Jahre tatsächlich jede Woche 5 Stück. Also da liegt einiges
darum. Okay, also das ist also jede Woche 5 Stück da, und 10 Jahre lang würde ich jetzt mal, wer zuhört und irgendwie Mathe kann.
Kann ich das ungefähr.
Kann das mal dann auch uns zuschicken.
Gut, da waren noch mal Pausen drin. Aber es sind schon ein paar und ich habe schon irgendwie nach einem halben Jahr gedacht, wird so nie durchziehen können. Aber es läuft immer noch sensationell. Und ich wusste, was ich brauche, das habe ich wirklich, da habe ich mich an Batman orientiert. Ich brauche ein gutes Intro und ich brauche ein unfassbar gutes Outro. Also ich muss irgendwas, wo die Leute schon meine Stimme hören und das mögen, was ich da sag. Und das kann banal sein, aber es muss ankommen. Und das ist, tatsächlich habe ich es geschafft, mit diesem saublöde Weine kenn dich, Weine, was zu schaffen, was die Leute komplett in ihren Sprachgebrauch übernommen haben. Mhm. Ich lese das ganz oft in Facebook mittlerweile.
Ich gehe nicht mehr nuff.
Ja, das sind so Sachen. Und dieses Weine kenn dich, Weine. Die Leute lieben das. Also die Leute, das ist so auch ein Sprachgebrauch. Weißt du, so, wie sagt der Roger immer, Weine, kenn dich, Weine. Das ist ja total bescheuert. Das ist ja ein Badesalzeffekt. Macht gar keinen Sinn.
Bei Badesalz ist es natürlich so, das muss man auch erklären, es gibt eine Joke-Form, die haben sie immer wieder gemacht, wo der Sohn eines Vaters sagt, Baba. Und dann fragt er irgendwas Blödes. Und dann sagt der Vater, mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre Elektroingenieur. Und das ist immer wieder da. Das sind die Bestandteile, die immer wieder da sind und über das improvisieren sie sozusagen oder variieren sie,
genau,
den Sketch. Und deswegen hat er eine furchtbar hohe Wiedererkennung. Du weißt immer genau, aha, das ist jetzt dieser Sketch, der dir irgendwann auch die Chance gibt, diese Erwartungshaltung, die dann irgendwann da ist, zu brechen. Wo der dann was völlig anderes sagt. Und dann kommt dann der Opa noch dazu,
ja, mit dem
du gar nicht gerechnet
hast. Ich kann mich an diese eine Schluss immer, oh nee, der ist lieber Schokolade.
Ja.
So, das ist ja eigentlich gar kein Gag. Also eigentlich ist das überhaupt kein Witz.
Aber es ist saublöd.
Es ist saublöd und du hast dich weggeschmissen. Ja.
Nee, der ist lieber Schokolade. Da ging es, glaube ich, drum in dem Sketch, hat er gesagt, Papa, wenn ich mal Eis esse,
ja, genau,
musst du Eibälchen Eis essen oder Zweibälchen?
Du
kannst doch 3 Bälchen. Na, ich mag kein 3 Bälchen. Da hat er dann immer wieder gesagt, du kannst doch 10. Na, dann ist lieber Schokolade.
Ja.
Und dann ist der Sketch beendet. Ja. Jeder, der jetzt mit dem Fragezeichen da sitzt und sich denkt, ja, wo ist der Witz? Der muss das einfach mal gehört haben.
Ja, genau. Es ging nur um die Sprache. Es ging tatsächlich nur um die Sprache. Und es ist tatsächlich so, dass ich das anscheinend tatsächlich geschafft habe, dass die Leute den im Radio den Typ, den Rocker mögen, meine Stimme mögen und sich immer freuen, wenn ich am Schluss sage, weine, könnte ich weine. Und dann hast du es geschafft. Dann ist der Inhalt ist gar nicht mehr so entscheidend, sondern die Art, wie du es erzählst. Und das ist so ein bisschen, da habe ich viel gelernt durch Badesalz damals. Weil ich habe mir dann auch, als ich Radiokomödie habe, gesagt, wie machst du das am besten? Weil das ist ja noch schwieriger. Du arbeitest ja tatsächlich nur mit Sprache, ohne Gesicht, ohne alles. Gut, dass die Leute oft sehr enttäuscht sind, wenn sie mich das erste Mal sehen. Deshalb machst du ja auch Fernsehen und ich mache Radio. Ich habe Radiogesicht, du hast ein Fernsehgesicht. Ja. Aber das ist schon, da habe ich schon viel gelernt. Und ich muss sagen, was ich mich auch orientiert habe, dann in meinem Soloprogramm war irgendwann tatsächlich Gerd Dudenhöfer, Heinz Becker, der ja immer alles mit Hilde und Stefan macht und diesen Meierkurt und sowas. Die habe ich ja auch bei mir drin, also der Peter Licht und der Stefan Wicht und mittlerweile auch der Knacker aus dem letzten Programm und auch meine Familie mitspielt. Da habe ich mich auch so ein bisschen orientiert. Und neulich kam tatsächlich das allererste Mal einer, habe ich in Karlsruhe gespielt, der gesagt hat, super, ich kannte dich vorher gar nicht, mein Freund hat mich gezwungen, hier mitzugehen, ich wollte das gar nicht, fand es ja fantastisch. Und ich hoffe, du bist mir nicht böse, du erinnerst mich an Heinz Becker.
Das ist ein großes Kompliment. Also ist ja.
Habe ich auch gesagt, also das empfinde ich als großes Kompliment. Ich bin ein ganz großer Heinz-Becker-Fan von der Figur, ich finde die großartig.
Aber das ist ein interessanter Punkt jetzt, wo das sind. Es gibt ja so zwei Richtungen in der Comedy im Kabarett. Das eine ist, du bist Stand-Upper, bist also als du selber auf der Bühne.
Ja.
Und dann gibt es die Figur. Du bist aber irgendwie so ein Grenzgänger. Du bist eine Figur irgendwo ein Stück weit, der Rocker, der rockende Familienvater, aber andererseits bist du auch du selbst. Du bist also zwischen diesen beiden Polen angesiedelt.
Ich bin eigentlich nur ich selbst. Ich glaube, dieser Rocker hat ja tatsächlich, es ist tatsächlich so, das hat sich ja verselbstständigt.
Okay.
Also dieser Rocker vom Hocker, das ist, so heißt ja diese Figur im Radio, hat sich völlig verselbstständigt, dass kein Mensch mehr Sven zu mir sagt. Sie sagen alle Rocker. Mhm. Also auch die Kollegen bei RPR1. Also das ist ganz normal. Also selbst wenn ich da ein offizielles Anschreiben kriege, hallo Rocker, da schreibt keiner Sven. Also die wissen gar nicht mehr, wie ich heiße. Wahrscheinlich müssen sie im Vertrag immer mal reingucken. Wie hießen die eigentlich im Original? Ja, also die Leute ist tatsächlich so. Ja, also es ist tatsächlich so, auch bei den Autogrammstunden oder in der Show, die Leute sprechen mich mit Rocker an. Also ganz, ganz normal Rocker. Deshalb ist es vielleicht für die Menschen, glaube ich, eine Figur geworden. Aber für mich ist es immer noch derselbe. Nur, dass ich halt irgendwann erkannt habe, okay, Sven Hieronymus kennt keine Sau, Rocker vom Hocker kennen ganz viele. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe ja da tatsächlich, als ich angefangen habe, mich gewundert, warum meine Hallen nicht voller werden, bis mir mein Veranstalter gesagt hat, es weiß niemand, dass du der Rocker vom Hocker bist. Und dann ist mir aufgefallen, okay, die kennen mein Gesicht nicht, weil es ist ja Radio. Mhm. Und dann habe ich mein nächstes Programm tatsächlich Rocker vom Hocker genannt und zack, auf einmal waren die Halle voll.
Mhm, verstehe.
Und deshalb steht jetzt immer auf Plakaten Sven Hieronymus Rocker vom Hocker. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Aber es ist ja auch ganz lustig, dass es gibt einige Beispiele von Kollegen, die aus dem Radio kommen und dann die auch Radio-Comedy gemacht haben und dann auf der Bühne gelandet sind. Bodo Bach ist ja einer davon.
Na gut, ich war ja zuerst auf der Bühne und dann im Radio.
Stimmt,
das war mein großer Vorteil, glaube ich auch. Da bin ich auch sehr froh drum, dass ich zuerst auf der Bühne war und dann Radio gemacht habe. Und ich war am Anfang natürlich, als ich bei RPR angefangen habe, hatten die natürlich auch so Ideen. Was weiß ich sollte irgendeine Rolle spielen oder was ich ging's, kannst du nicht einen LKW-Fahrer spielen? Da habe ich gesagt, Leute, ich bin mein Leben noch kein LKW gefahren. Ich habe noch nicht mal Führerschein. Also da kann ich euch 2 Wochen nur hinmachen, da bin ich raus aus dem Thema. Also
ich bin's wieder, euer Sven. Auf Achse.
Ja, genau.
Alles, was du wusstest, ist von Manfred Krug.
Auf Achse noch damit, ja. Hätte ich alle Manfred Krug-Filme geguckt und hätte mir dann irgendwie 2 Wochen überlegen können. Und ich habe gesagt, nee, also wenn ich das mache, muss ich das selbst machen. Ich muss mir das freilassen, weil wenn ihr von mir so viele Nummern haben wollt, exklusiv, dann muss ich aber auch alles abdecken können. Mhm. Also alles, also als LKW-Fahrer musst du ja alles mit dieser LKW-Sicht. Sag ich, nein, das ist mit meiner Sicht sein. Und dann habe ich halt nur gesagt, okay, du kannst im Radio, musst du irgendwie so eine Figur sein. Und dann habe ich gesagt, dann nennen wir es halt Rocker vom Hocker. Hat ja gut zu mir gepasst. Bin ja auch quasi ein Rocker. Und das hat sich
verzerrt. Gut, es ist ja deswegen auch so erfolgreich, weil es nah an dir selber ist. Es ist ja
total authentisch. Ja. Ich glaube, das ist überhaupt
der Erfolg. Du hörst den Krempel selber, du bist Rocker auf der Bühne, also viel authentischer kann es ja fast nicht sein. Ja.
Genau, und ich glaube auch, das ist auch der Erfolg des Rocker-Treffs, weil die Leute auch wissen, der hat da wirklich Spaß dran. Also ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn du eine Metal-Sendung machen würdest. Deshalb war es ja auch schon so, dass auch schon mal so angedacht worden ist, ob ich vielleicht die Sendung zum anderen Zeitpunkt und mit anderen Musik und nein.
Ja, ich verstehe das.
Ich habe gesagt, Leute, das geht nicht, weil dann
muss deiner Linie treu bleiben.
Wenn ich jetzt anfange, Shakira anzumoderieren.
David Guetta anmoderieren und sagen, hier, sein neuester Hit, Mensch, da fährt's mir ja wieder in die Glieder. Wenn ihr mich sehen könntet, ich würde tanzen. Ich bin's, euer
Popper
vom Popper.
Ja, genau.
Das reimt sich ja auch nicht.
Siehst du? Nein, das reimt sich ja nicht.
Sven, ich habe noch einen Punkt, der nennt sich Humorthermometer Deutschland. Es geht um die Frage, was findest du im Moment, was ist aktuell, was findest du lustig, wo würdest du mal so sagen, da ist irgendwie was, was ich sehr, sehr komisch finde, wo ich sage, das ist eine gute Sache.
Puh, schwierige Frage, Tobi. Das ist eine schwierige Frage, weil ich bin, was Comedy betrifft, dadurch, dass ich ja quasi nur allein unterwegs bin und kaum noch Mixtures mache, bin ich ja völlig out of order. Ich krieg das
kann
ja
auch immer, aus dem Fernsehen sein. Es kann
ich krieg das so mit. Also ich muss sagen, dass ich, Felix Lobrecht. Den habe ich jetzt so ein bisschen für mich kennengelernt. Den finde ich ganz interessant als Typ so. Also er macht das er hat ein Alleinstellungsmerkmal, so wie er es spielt. Da finde ich auch nicht alles witzig, ist aber halt super angesagt wahrscheinlich momentan. Der ist ja auch ein junger Typ.
Geht durch die Decke.
Ja. Das ist wie Teddy-Comedy. Da fällt meine Tochter auch total drauf ab. Das hat mich auch nie, also das ist auch nicht mehr meine Welt. Dafür bin ich wahrscheinlich auch zu alt.
Ja, aber Lobrecht ist sehr clever auch und in dem, was er da erzählt.
Ich glaube, das ist ein richtig guter Geschäftsmann. Der Bub ist nicht doof.
Ja, aber er ist auch das, was er inhaltlich macht. Du merkst ja auch, er ist Autor, er hat ja auch ein Buch schon geschrieben und weiß, wovon er spricht. Und auch da große Authentizität. Das, was er da erzählt, nimmst du ihm auch alles ab. Und macht auch einen Podcast. Sehr erfolgreich. Der erfolgreichste Podcast, glaube ich, der Welt. Gemischtes Hack. Also super Typ. Also Shoutout to Felix Lobrecht von Sven Hieronymus hier an der Stelle.
Ja, also ich hab ihn da irgendwie kennengelernt und hab irgendwie...
Hast du ihn mal eingeladen zu dir in die Radiosendung?
Er hat noch nicht geantwortet. Eingeladen habe ich ihn, geantwortet hat er noch nicht.
Also dann sag mal an der Stelle mal, wer weiß, ob er das hört. Wenn er es hört,
komm mal vorbei, weil der hätte, glaube ich, auch Spaß bei mir. Ja. Sonst muss ich wirklich sagen, ich bin da wirklich oldschool. Ich bin da wirklich so, wie so ein oldschool-Metaler, der immer noch Motorhead und Maiden und Judas geil findet.
Werden die Loriot-DVDs rausgeholt?
Ja,
aber bis heute immer noch gut, Loriot.
Keine Frage. Loriot war aber, also, ja, habe ich auch gemocht, aber es war nie so ganz meine Welt.
Ich liebe es. Also das, ja, wenn du die Box heute durchguckst,
ich liebe diese alten Heinz-Becker-Folgen mit Alice Hoffmann mit Stefan. Da könnte ich mich jedes Mal in die Ecke schmeißen. Also allein Weihnachten, ja, die Christbaum-Bits oder wenn er im Bad eingeschlossen ist und dieser Stefan war halt auch einfach sensationell. Dieses immer so,
oh, was macht der eigentlich heute?
Vater. Der ist Tatort-Kommissar und wiegt 250 Kilo oder sowas.
Ist das der Stefan?
Ja, das ist der tatsächlich.
Ich muss mich outen. Zwei Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Fußball und Tatort.
Das ist wirklich tatsächlich. Ich bin auch kein Tatort-Gucker. Ich habe es mal gelesen, dass es ist. Also ich habe den irgendwie mal gesehen, da hieß es, das ist der Stefan. Ich so, was ist? Ja. Der sieht ganz anders aus. Ich bin da wirklich so ein bisschen so oldschool. Ich tun mir Heinz-Becker-Folgen, finde ich alle großartig. Mhm. Hagen-Räther mag ich sehr gern. Das ist, weil ich das einfach so großartig finde.
Dann lass uns dann über die nächste Kurzkategorie, die Top 3 lustigsten Menschen der Welt. Wobei, da hast du jetzt ja schon einige genannt, aber...
Die Top 3 lustigsten Menschen der Welt.
Müssen nicht unbedingt Komiker sein, es können auch was anderes sein.
Also wer sehr, sehr lustig ist, ist mein Freund Harald.
Grüße, Harald.
Muss ich wirklich sagen. Ja. Harald, also wenn Harald und ich...
Ist in der Top 3 bei dir auf jeden Fall der lustigsten Menschen?
Ja, also ich weiß nicht, mit wem ich spontan so viel dumm Zeug babble kann, wie mit dem, wo mich wirklich vor Lachen zerreißt. Okay. Also wir schieben uns so schön die Bälle zu, wenn wir zusammensitzen, irgendwie, ach, wenn wir abends hier hocken und grillen und dann irgendwie, was weiß ich, 2-3 Schoppe trinke und uns über irgendeinen Schwachsinn unterhalten. Und dann schaukeln wir uns so hoch, dass ich wirklich am Schluss mir fast in die Hose mal vor Lachen. Mhm. Also der ist wirklich richtig gut, der Junge. Also für meinen Humor brauche ich ihn. Das ist jetzt keine Geschichte, die ich jetzt ins Comedy-Programm übernehmen könnte, aber es wird halt immer surrealer mit ihm. Es wird immer so, es ist am Schluss so surreal, das finde ich, das liebe ich total. Dudenhöfer gehört definitiv dazu. Ich finde, ein ganz großer Autor, was er an Texten mit Wortspielen, was er macht, finde ich ganz großartig. Ich habe Schramm sehr gemocht. Mhm. Otto war großartig früher, hat ja die deutsche Comedy quasi erfunden. Mhm. Mittlerweile kann ich ihn nicht mehr gucken. Ich kann nicht einem Mann, der fast 70 ist, zugucken, wie er, ich bin das kleine Otti Lee Holle Radihö. Der hat sich in meinen Augen nicht weiterentwickelt. Also ich meine, Otto macht noch das, was er vor 50 Jahren gemacht hat, und das finde ich ein bisschen schwierig. Also es ist so, wo ich sag, also das ist wie bei den Bumchucks, es gibt da so 1-2 Songs, wo ich sage, Leute, die habe ich geschrieben, da war ich 25. Da hatte ich noch wechselnden Geschlechtsverkehr, da haben die Songs gepasst, jetzt bin ich 52. Die passen nicht mehr zu mir. Ich kann die nicht mehr singen. Also ich kann die nicht mehr so singen, dass ich das gut finden würde, weil ich irgendwie sage, du wirst ja älter. Ja, also das ist, ich bin ja kein Berufsjugendlicher.
Wobei man bei Otto sagen muss, dass er sich auch wieder eine neue Generation erspielt. Mein Sohn zum Beispiel findet den großartig. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert, dass ein heute 10-Jähriger auf einmal Otto Waalkes für sich entdeckt. Das fand ich ganz spannend. Wo sich dann auch für mich wieder so ein bisschen zeigt, dass manche Dinge überdauern.
Und natürlich auch die, also ich meine, ich hatte auch die Bücher von ihm, ich hatte auch die Platten von ihm. Das war ja damals unfassbar großartig.
Was zum Beispiel auch ganz spannend ist, er hat ja diese grandiose Hänsel und Gretel Nummer. Also wo er das Hänsel und Gretel Lied in verschiedene Songs übersetzt. Und es gibt ja die alte Platte, für mich die beste von ihm, Hilfe Otto kommt, wo das ja sehr ausführlich drauf ist. Und das habe ich Oskar vorgespielt und das hört er ständig. Das ist
Hänselin und Gretelin.
Ja. Auch das, genau, diese Übersetzung.
Genau.
Hänselin und Gretelin, Rixnödel, Dagwende Wald.
Ja, genau.
Und sowas, ja.
Großartig.
Knusper, Knusper, Knaser, wer kneckert an Min Vasa.
Ja.
Und aber auch da finde ich es wieder schön, dass es einfach Dinge gibt, auch in der Comedy, in diesem flüchtigen Geschäft, wo es sehr um Aktualität geht und so, die einfach die Zeit überdauern und die dann quasi, wo sich zeigt, wo die wahre Kunst dann irgendwo
liegt. Es gibt für mich von Otto, das ist für mich einer der besten Gags, die jemals geschrieben wurden, bei seinem allerersten Otto-Film, wo ich im Kino war, den ich auch immer noch Weltklasse finde, den ersten, wo er dann diesen Vertrag unterschreibt, wo dann tatsächlich unter dem Vertrag steht, hiermit, so, heute noch Weltklasse, hiermit bestätige ich den Erhalt von viel Geld. Ich habe mir damals in die Hose geschissen. Ich habe gedacht, wie geil ist denn das? Der unterschreibt diesen Vertrag, hiermit bestätige ich den Erhalt von viel Geld. Da hast du gesagt, das ist für mich ein Hunderter.
Ja.
Weil das ist so zeitlos und immer wieder muss ich dran denken und immer wieder muss ich lachen, weil das so bescheuert ist.
Ja.
Und das sind so Sachen, sowas, ich fand Otto früher großartig, aber dann ist es halt einfach so, wo ich einfach dachte, er hat sich nie weiterentwickelt, das hat mich so ein bisschen gestört und Badesalz heute noch, ich meine, man muss ja mal dazu sagen, dass die Jungs von Badesalz, auch so wie die Jungs von Mundstuhl, einfach super sympathische, nette,
ja, und
kollegiale
am Boden
Typen sind.
Geblieben.
Völlig normal.
Ja,
also
genau.
Der Henny ist mir ja schon fast zu nett manchmal. Ganz im Ernst, manchmal ist mir das unangenehm, wie nett er ist. Also das ist so, weil ich bin so nett nicht. Also weißt du so.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Das ist ja irgendwie. Also mit Henny zu arbeiten ist immer wieder eine Freude, auch mit ihm zu telefonieren und auch die Jungs von Mundstuhl.
Ja, euch verbindet ja auch der Fußball, wobei er euch auch wieder trennt.
Trennt
er ja, glaube ich, bei einem anderen Verein.
Ja, er ist gleich beim anderen Verein. Und, ja.
Wie läuft es eigentlich bei 05?
Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Und die Jungs von Mundstuhl genauso, das sind alles, ich sag mal, die meisten Kollegen, muss ich wirklich sagen, sind super nette Jungs. Und mittlerweile habe ich aber auch, ich kann aber auch schon 7 mittlerweile. Also ich bin auch sozusagen, also mit der Kollege kann ich nichts anfangen, mit dem Kollegen kann ich nichts anfangen, auch wenn der super erfolgreich ist, weil ich den menschlich einfach nicht mag. Aber das muss ich sagen, Gerd und Henny und auch Larsen Anders sind Riesentypen.
Absolut. Lieber Sven, wir kommen schon fast zum Ende. Worüber hast du zuletzt gelacht?
Gestern über den abgeschossenen Auerhahn. Ich habe eine halbe Stunde gelacht.
Der zerschossene Reiher.
Ja. Als ich den gesehen habe und sie hat die Story erzählt, habe ich gedacht, mich zerreißt.
Ja.
Weil ich, also es hat auch keiner so gelacht wie ich. Also niemand hat sich so weggeschmissen. Die anderen fanden das irgendwie ganz witzig, aber ich habe mich weggesascht. Weil ich habe dann direkt Bilder gehabt. Ich meine, ich kenne ja meinen Gitarrist. Weil ich habe dann irgendwie Bilder gehabt nach dem 10. Weiße und die Brille auf 7:30, sieht nichts und feuer dann auf dieses Plastikding. Und ich habe dann diese ganze Story irgendwie rekapituliert. Und dann habe ich mich weggeschmissen. Und da habe ich gemerkt, du bist halt auch scheiß Comedian. Das ist ja unser Problem.
Klar.
Weil wir ja in alles irgendwo einen Gag sehen. Und wenn irgendwas wir erzählt bekommen, das irgendwie auch umsetzen können. Oder wie ein
ja,
Freund.
Und du klopfst es natürlich auch innerlich auf das komödiantische Potenzial ab.
Oder wo ich auch sehr gelacht habe, es war ein Tag davor, wo ein Freund von mir mit seiner Mutter im Mediamarkt war.
Mhm.
Und die wollte sich ein neues iPhone kaufen. Und dann hat der Verkäufer, das so Türke, Libaneser, irgendwas mit Migrationshintergrund, aber total abgefahrener Typ, muss total witzig gewesen sein. Und hat gesagt, warum, sie will ein iPhone. Sagt er, warum ich für Foto mache? Und dann hat er gesagt, machen Sie mal ein Foto. Und dann hat die ihr Foto gemacht und dann hat der zu ihr tatsächlich gesagt im Mediamarkt, so, wie sieht sie denn? Können sich auch ein Billig-Handy kaufen. Und ich dachte, du bist der Held meines Tages, du bist der Held des. So, wie sieht sie denn? Können sich auch ein Billig-Handy kaufen. Ich dachte, aber wie geil ist denn das? Es ist wahr, aber das hat er sich getraut. Und das fand ich, wo ich einfach sage, häng den Mann in Orden um. Das
ja,
ist cool.
Wobei man fast dann sagen muss, da wäre ein Handy mit gutem Bildstabilisator auch eine gute Empfehlung gewesen an der Stelle.
Und sowas liebe ich. Und ich liebe das auch, wenn ich kann mich auch kaputt lachen, wenn ich mich selbst blamier. Wenn ich irgendwie denke, oh, Alter, wie doof, so doof kann man nicht sein. Und ich bin zum Beispiel auch kein großer Witz.
Das wäre übrigens meine letzte Frage. Meine allerletzte Frage. Wo du gerade sagst, du bist kein guter Witzeerzähler. Was ist denn dein Lieblingswitz?
Das ist er immer noch.
Ja?
Es gibt einen, der, weil den finde ich so bescheuert, der ist einfach geil. Kommt, ich sag mal, du kannst es machen mit Schalke und Dortmund. Also es geht um befeindete, nicht befreundete Fußballvereine.
Dann machst du mal mit Eintracht Frankfurt
und Mainz. Mach ich jetzt mit Eintracht Frankfurt und Mainz. Also wenn Frankfurt-Fan kommt in Mainz 05 Fankneipe. Ja. Und denkst, ach du Scheiße, da lauter 05er. Und ich würde sagen, Mensch, Frankfurter, komm rein, komm, setz dich hin an den Tisch, komm, spiel mit mir, würfele. Der Frankfurter denkt sich, ey, sag mal, die Mainzer, das gibt's ja gar nicht, das ist ja eigentlich total nett, das gibt's ja gar nicht. Sag mal, Mainzer, ihr würfelt, wie sind dann die Regeln? Frankfurter Beruf, das ist ganz einfach. Wenn du eine 1, 2, 3, 4 oder eine 5 würfelst, dann schlagen wir dir auf die Fresse. Dann sagt der Frankfurter, okay. Und wenn ich eine 6 würfel, dann darfst du nochmal. Ich finde den so geil.
Lieber Sven, nicht danke
dir für dieses Gespräch. Das ist gut, oder?
Das ist,
ich finde, der hat so einen schönen Schluss. Und dann ist auch alles. Ich mag kurze Witze, lange sind immer scheiße. Yeah.
Das war German Funny Bones mit Sven Hieronymus.
Danke dir.
Das war der zweite Teil des Gesprächs mit Sven Hieronymus. Nächste Woche neuer Gast, neue Folge von German Funny Bones. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bitte gerne diesen Podcast teilen, verbreiten, anderen Menschen davon erzählen und auch sehr gerne, wo man ihn bewerten kann, bewerten. Vielen Dank. Tschüss.